Na gut, dann fangen wir an, oder? Okay, also Leute, wir wollen ja Jesus besser kennen oder kennenlernen. Und dazu sind die biblischen Aufzeichnungen natürlich für uns von großem Nutzen. Deshalb soll man Bibel lesen, deshalb soll man das Neue Testament lesen vor allen Dingen und kennen. Und heute wollen wir Jesus einmal anschauen in Bezug zu Krankheiten und Heilungen. Weil es weiß ja jeder, dass Jesus Kranke geheilt hat, aber man kann da noch ein bisschen was genauer rausziehen. Und damit den festgefahrenen Vorstellungen, die ja eigentlich Lügen sind und nicht der Wahrheit entsprechen, den Boden oder das Fundament unter den Füßen entziehen. Und vorher ein Vers aus dem Hebräer Kapitel 13, Vers 8. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Oder auch wie er in Johannes 14, 9 sagte, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Diese beiden Verse jetzt einmal im Vorspann, das müssen wir wissen, weil Jesus ist heute, genau heute noch derselbe wie damals, als er auf der Erde war. Das ist einmal eine ganz wichtige Feststellung, dass wir uns da nicht durcheinander bringen lassen. Und Jesus hat den Vater offenbart, so wie er war, so ist auch der Vater. Dass wir nicht denken, ja, der Jesus ist jetzt anders oder Gott ist anders wie Jesus und so. Das ist alles dasselbe unterm Strich. Und sie sind so perfekt und so gut, die ändern sich nicht. Also wenn jemand perfekt ist und würde sich ändern, würde er bloß noch schlechter werden. Ne? Und es geht nicht. Jesus ist der Beste und er ist so, wie er ist und er ändert sich nicht. Und vor allem ist wichtig, heute noch genauso wie damals. Wie damals, als er Gott den Vater auf Erden offenbarte. Also nicht denken, weil er jetzt nicht körperlich anwesend ist, wäre er jetzt ganz anders. Oder weil vielleicht Leute im Alten Testament gestöbert haben und da einen strafenden Gott gefunden haben und denken, ja, jetzt ist er vielleicht wieder so. Nein, der Bund ist auch nicht mehr der alte Bund, der Bund ist der neue Bund und Jesus ist für uns derselbe. Und wir wenden uns ja zu Gott über die Schiene Jesus. Und wenn andere Religionen oder auch christliche Religionen oder deine Erfahrungen mit Jesus ihn anders darstellen, dann musst du da dein Denken und deine Vorstellung wieder zurechtrücken. Und wenn antichristliche Kräfte Jesus leugnen und irgendwelche Ideen hervorbringen, dass er mehr Esoteriker war und er gar nicht am Kreuz gestorben ist, sondern nach Indien gezogen ist, mit der Maria Magdalena und so schmarrn, dann musst du das wissen, das ist Lüge, es ist nicht biblisch, das haben sich heute Leute ausgedacht, mit dem bösen Hintergrund, den wahren Jesus zu verleugnen oder falsch darzustellen. Und die falsche Darstellung bringt natürlich auch einen falschen Glauben. Und der falsche Glaube wird dann wieder nicht bestätigt vom Heiligen Geist. Darum ist es für uns sehr wichtig, dass wir schauen, wie Jesus wirklich war, weil so ist er immer noch. Also, jetzt kommen wir zu dem Thema Heilung. Matthäus 12, 15. Und es folgten ihm große Volksmengen und er heilte sie alle. Die Aussage ist, die Volksmengen sind ihm gefolgt und er heilte sie alle. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Er heilte nicht bloß ein paar Schwache, das war in Nazareth, in seiner Heimatstadt, weil sie ihm nicht richtig geglaubt haben, das war es dann nicht so, hat es nicht so funktioniert, aber da sind sie ihm gefolgt, egal wo er hinging, und Jesus heilte sie alle. Der nächste Vers, Matthäus 4, 23 und 24. Er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und die Kunde von ihm ging hinaus in das ganze Syrien, und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren, und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte, und er heilte sie. Also das sind Aussagen, er heilte jede Krankheit, jedes Gebrechen, alle Leidenden und alle Besessenen und alles Mögliche, sogar Mondsüchtige, Gelähmte, er heilte sie. Und Lukas 9, 11 heißt es, die Heilung brauchten, machte er gesund. So eine einfache Aussage. Die Heilung brauchten, machte er gesund. Punkt. Hier sehen wir, wie Jesus ist. Und jetzt gehen wir zurück zu unserem Vers, dass er heute noch dasselbe ist wie damals. Und er heilte sie alle. und er machte die, die Heilung brauchen, gesund. Die Frage, will Jesus auch heute, hier und jetzt heilen, ist eine wichtige Frage. Und auf diese Frage soll man dann auch eine echte, zuverlässige biblische Antwort haben oder finden. Ein Aussätziger, der zu Jesus kam, hatte dieselbe Frage. Er wusste, dass Jesus das kann, dass er ihn heilen kann und dass er Wunder wirken kann, aber er wusste nicht, ob er es auch bei ihm tun will. Darum kam er mit dieser Frage. Und er sagte, wenn ich es lese, Markus 1,40, da kam ein Aussätziger zu ihm, bittet ihn und kniet nieder und spricht zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Also er hat es so formuliert, aber unterm Strich heißt es, wenn du willst, kannst du mich heilen. Und es ist wichtig zu wissen, ob der Herr will. Weil wenn du dir nicht sicher bist, ob er heilen will oder ob er jetzt heilen will oder ob er dich heilen will, dann hat der Glaube ein Problem und dann funktioniert es nicht und dann kommen schlaue Leute oder Gedanken, die sagen, naja, siehst du, er will ja nicht oder er kann es nicht oder vielleicht jetzt nicht oder irgend solche Gründe werden dann angeführt, um das Ding da ein bisschen zurechtzurücken, um nicht sagen zu müssen, ja, ich habe im Herzen eigentlich ja gezweifelt oder so. Also wenn du willst, sagte der Aussätzige zu Jesus, kannst du mich reinigen. Dann heißt es weiter, und Jesus war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er war gereinigt. Also die Antwort von Jesus war, ich will, sei gereinigt. Das war dann der Befehl zur Heilung und dann heißt es, sogleich ist der Aussatz von ihm verschwunden, der Mann war gereinigt. Wir haben es gerade vor Augen, weil wir den Chosen-Film erst wieder angeschaut haben, wie dieser Aussätziger kam, wie der da geheilt wurde. Dann kann man sich so ganz gut vorstellen. Es tut einem Glauben dann auch ein bisschen gut, wenn man sowas bildlich sowas sieht, auch wenn es nur ein Film ist. Okay, also Jesus sagte zu dem Aussätzigen, dass er ihn heilen will. Und er hat es auch sogleich getan. Also dieses sogleich, es kann sofort sein, aber auch innerhalb einer kurzen Zeit. Sogleich heißt nicht, ja, in ein paar Jahren oder Monaten oder langer Zeit. Sogleich ist schon ziemlich nahe am Jetzt, oder? Sofort oder innerhalb kurzer Zeit, würde ich sagen. Also Jesus heilte und die meisten waren sogleich sofort geheilt. Es gab auch Leute, die hat er da geschickt, entweder zum Teich die Augen zu waschen, dann wurde er sehend, oder Aussätzige zu den Priestern, wenn sie da hingehen und sich zeigen, auf dem Weg dorthin wurden sie dann gereinigt. Also das ist in kurzer Zeit, würde ich sagen. Aber da sehen wir, Jesus will und er will jetzt innerhalb kurzer Zeit heilen. Also denk mal darüber nach, versetze dich in die Lage des Aussätzigen, aber halt nicht mit einem Aussatz, weil wird kaum jemand da sein, der einen Aussatz hat, aber eben mit deinem Problem oder mit deiner Krankheit. Versetze dich in diese Lage und bau damit einen Glauben auf und fang an zu sehen, dass Jesus auch zu dir sagt, ja, ich will. Ich will, dass du gesund bist. Das ist einmal das Erste, dass du das wissen musst, dass er will. Dass er kann, das wissen wir. Ja, das wissen wir alle. Ja, Gott kann alles, Jesus kann alles. Aber wir müssen auch wissen, dass er heilen will. Und wie gesagt, Jesus ist heute derselbe wie damals. Und wenn er damals heilen wollte und geheilt hat, so ist er auch heute noch derselbe und will. Wir dürfen uns das bloß nicht immer ausreden lassen. Er hat zu keinem gesagt, wie es in vielen Gemeinden gehandhabt wurde, ja, du musst da erst noch hier und da Buße tun und weil du so ein schlechter Mensch bist, ja, dann heilt dich der Herr nicht. Du bist ein ganz schlimmer Sünder. Vielleicht später, aber na ja, erst einmal Seminare besuchen und bla 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 bla. Nein, die kamen zu Jesus, die wussten von nichts, die wussten nur eins, da ist einer, der kann mich heilen. Und dann war die Frage eben, will er? Und er wollte und er hat. Und manche meinen, ja, ich muss ja die Krankheit tragen. Nein, nein, nein und nochmal nein. Du musst nicht, zumindest nicht aus der Sicht von Jesus. So war Jesus nicht und so wird er auch niemals sein, weil sonst würde er sich ja verändert haben. Also er schickt niemanden sofort oder er schickte niemanden sofort und er wird es auch nicht tun. Und zu keinem hat er irgendwo jemals gesagt, du musst erst noch Buße tun, du musst du bist ein böser Mensch oder ein schlechter Mann oder sonst was, dich heilig nicht, das gibt's nicht in der Bibel. Die Apostelgeschichte erklärt uns da auch ein bisschen was dazu. 10,38. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Also Jesus ging umher, weil er mit heiligem Geist gesalbt war und mit Kraft und hat den Menschen wohlgetan, indem dass er sie heilte. Und da heißt es hier, die waren vom Teufel überwältigt. Also wer krank ist, ist in dem Bereich vom Teufel überwältigt worden. Weil normal wäre ein Mensch nicht krank, weil Gott hat den Menschen sehr gut geschaffen. Nur durch den blöden Sündenfall kam die Möglichkeit, durch den Tod, dass Menschen krank werden. Aber ursprünglich war das nicht so gedacht. Und das heißt hier, der Teufel hat diese Leute überwältigt und hat ihnen eine Krankheit angehängt. Manche schwere, todbringende, manche so kleine, ja, wie sagt man bei uns, so Klamperl. Aber es ist trotzdem nicht Gottes Plan und Gottes Wille. Nicht, dass jemand meint, also bloß eine kleine Krankheit, die kann ich dann schon noch mitnehmen. Kannst schon, aber du musst nicht. Es zeugt von Unglauben. Der Herr will, dass die Christen zumindest komplett gesund sind. Und nicht vom Teufel überwältigt, sondern befreit. Nicht von dämonischen Mächten irgendwo gepiesackt, sondern befreit. Weil die Sünde ist vergeben, die Gerechtigkeit ist uns geschenkt worden, somit ist der Krankheit der Boden unter den Füßen weggezogen und auch den dämonischen Mächten. Aber unseren Glauben müssen wir in diese Richtung trainieren. Jesus hat die Werke des Teufels zerstört, heißt es, und Krankheiten sind halt einfach Werke des Teufels. Und diese Dämonen, die das verursacht haben, hat er ausgetrieben. Ich hatte einmal gesagt, raus mit dir, du tauber und stummer Geist. Und der Taubstumme konnte wieder hören und reden. Also sehen wir, du tauber und stummer Geist. Warum? Weil der Taubheit und Stummheit verursacht hat. Und außerdem hat Jesus die zu ihm gekommen sind, die Sünden vergeben. Und damit hat er die Tür aufgemacht, dass Heilung geschehen kann. Jesus tat das, wozu Gott ihn gesandt hat und gesalbt hat. Er war halt einfach der Messias, der Erlöser der Menschen. Das müssen wir immer wieder wissen. Jesus ist genau der, den Gott gesandt hat zur Erlösung der Menschen. Erlösung ist unser Anteil, wenn wir an ihn glauben. Wenn wir ihn ablehnen, haben wir die Erlösung nicht. Aber eben, wir sind ja Gläubige, darum sind wir erlöst von der Sünde und damit von all ihren Folgen. Da gehört auch eine Krankheit, ein Gebrechen, ein Fluch, eine Armut, und so weiter, gehört da alles dazu. Ist die Sünde weg, verschwindet das andere auch, wenn du im Glauben so gelehrt bist. Also Grundaussage, Gottes Wille ist immer Heilung und Befreiung von Menschen. Heilung und Befreiung soll bei allen Gläubigen geschehen. Und nicht jetzt denken, aber bei mir ist es nicht so. Das, was vor Augen ist, ist nicht immer Gottes Wille. Aber das, was die Bibel uns sagt, ist Gottes Wille. Das, was Jesus getan hat, ist Gottes Wille. Und ihr kennt doch dieses berühmte Vaterunser-Gebet, da wo man dann beten soll, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Und wenn du weißt, was sein Wille ist, dann betest du das Gebet ja schon ganz anders. Die meisten beten das, dein Wille geschehe, naja so, ja, ich weiß ja nicht, was Gottes Wille ist, naja, wird dann schon irgendwas gescheit sein. Aber mit dem Hintergedanken, ich weiß nicht so recht, ob man ihm trauen kann, ob das wirklich so gut ist, was er für mich für einen Willen hat. Und das ist nicht gut, das blockiert, das ist kein Glaube, das ist Anzweifeln, das ist ein Misstrauen gegenüber Gott. Aber wenn du weißt, was sein Wille ist, das Gute, das Vollkommene, Heilung, Befreiung, dass du gesegnet bist, dass du geführt bist, dass es in allen Lebensbereichen einfach läuft, und wenn Schwierigkeiten kommen, dass du sie bewältigen kannst, einfach drüber gehen kannst oder aus dem Weg räumen kannst, mit Weisheit und Kraft, das ist Gottes Plan und Gottes Wille für jeden seiner Kinder. Dann kannst du ganz einfach beten, Herr, dein Wille geschehe, weil ich weiß, dass dein Wille für mich das Allerbeste ist. Also nicht den faden Beigeschmack, den viele in diesem Gebet drin sehen, sein Wille könnte ja auch was Schlechtes für mich sein, er weiß, was der Gott da für mich vorhat. Nein, er ist ein guter Gott. Wenn wir sehen, wie Jesus war, und dann wissen, Er hat den Vater offenbart und er ändert sich nicht. Er ist noch heute genauso. Dann ist es gut. Dann sehen wir, dass es gut ist. Also mit dem musst du dich beschäftigen, dass dein Gedankengang im Herzen das Zweifelnde, das Misstrauende beseitigt und dass du das Gute sehen kannst, wie er wirklich ist. Am Dienst von Jesus, wenn du die Evangelien studierst, siehst du, wie sein Wille geschieht. Und er ist heute derselbe, heute, hier und jetzt. So wie ich am Anfang den Vers aus dem Hebräer gelesen habe. Er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Also für uns ist das Wichtigste heute und natürlich auch, dass es morgen auch noch so ist und dass er so ist, wie er damals sich offenbart hat. Dann kommt natürlich, warum auch nicht, bei eben die Gretchenfrage auf, ja, warum tut es denn dann nicht einfach Herrschaftszeiten? Was ist denn da los? Aber ich sage, diese Frage ist legitim, aber diese Frage drückt oft schon auch das Problem der Unwissenheit und des Zweifels aus. Das heißt, da ist ein Mangel an Erkenntnis seines Willens da oder ein Mangel an Erkenntnis der geistlichen Dinge und dementsprechend schleicht sich dann da so ein Zweifel ein und der Glaube wird so, ja, im Kopf ist er vielleicht groß, im Herzen ist er ganz klein niedergedrückt. Also diese Frage zeugt schon von einem bestimmten Zweifel im Herzen. Ja, warum tut er es dann einfach nicht? Vom Verstand her gesehen ist die ganz legitime Frage. Was ist nun die Sache? Also Menschen haben damals Jesus berührt, sie sind zu ihm gekommen, weil er war ja körperlich da. Und heutzutage ist er ja körperlich nicht anwesend. Das ist der Unterschied. Und das können viele nicht auseinanderhalten. Und dann sind sie verwirrt. Und wenn man den Leuten dann sagt, ja, dein Glaube ist vielleicht das Problem der ganzen Sache, dann sind sie beleidigt, weil sie glauben ja eh ganz fest. Aber sie dürfen das eigentlich so sehen, ja, okay, mein Glaube ist halt einfach noch nicht so. Ich muss an meinem Glauben arbeiten. Ich muss meinen Glauben trainieren. Ich muss meinen Glauben zurechtrücken auf die Wahrheiten der Bibel. Also nicht schimpfen, weil jemand sagt, dein Glaube ist noch nicht dementsprechend oder du hast zu wenig Glauben, sind manche beleidigt, sondern eher sagen, okay, ist Tatsache, wenn es nicht funktioniert, muss es an dem Glauben liegen. Weil wenn Jesus nicht lügen kann und er gesagt hat, dem Glauben, dann sind alle Dinge möglich und er glaubt, kann beten, was er will und es wird ihm werden, also stimmt was irgendwo mit dem Glauben noch nicht ganz so. Beim Herzensglauben meine ich. Also ist ein Unterschied, Herzensglauben oder im Verstand ganz fest zu glauben. Das ist jetzt nicht verkehrt, im Verstand glauben, weil eben im Verstand muss es zuerst einmal bearbeiten, dass es dein Herz durchdringt und eine innere totale Überzeugung daraus entsteht. Also, die Jünger, die mussten sich nämlich auch einmal gefallen lassen, weil Jesus sie kritisiert hat wegen ihrem fehlenden Glauben. Ja, er sagt einmal in Markus 4,40, warum seid ihr furchtsam? Habt ihr keinen Glauben? Und es war keine einfache Situation. Sie drohten auf dem See unterzugehen am Schiff, im Sturm. Wenn du dir das mal bildlich vorstellst, du sitzt da in so einem Schiff, oder ich weiß auch nicht, wie groß die Dinger waren da, und ein Sturm kommt auf, dann geht's ganz schön rund. Und dann sagt Jesus, habt ihr denn keinen Glauben? Na, du bist gut, Jesus. Aber sie haben sich gefallen lassen müssen. Also lieber am Glauben arbeiten, ihn trainieren, ihn zurechtrücken lassen, nicht Gott kritisieren oder anklagen, weil er es nicht tut. Das habe ich so fest geglaubt und hat es nicht getan. So, beleidigte Leberwurst spielen. Nein, Gott hat sich nicht geändert. Der Glaube ist das A und O in dem Fall. Ich habe es ja vorher schon gesagt, die Leute in Nazareth, da hat es einfach auch bei Jesus nicht so richtig funktioniert, weil sie haben Jesus zwar gekannt, aber sie kannten ihn nicht als Messias, als Erlöser, sondern sie kannten ihn als Schreiner oder Zimmermann. Und Josef, sein Bruder, den kennen wir doch. Jetzt ist der da, wird er plötzlich der Messias. Ja, der Prophet heißt es in seiner Heimat nicht so anerkannt. Das ist ein Problem. Okay, da sehen wir, am Glauben liegt das Ganze dann schon sehr stark. Der überzeugte, zweifellose Herzensglaube. Das ist nämlich der, der ihn heute anrührt. Damals konnten sie sein Gewand berühren. Das können wir heute nicht mehr, weil das Gewand nicht da ist. Aber der Herzensglaube ist es, der den Kontakt herstellt zu Jesus. Und die Leute damals mussten auch glauben, wenn sie den berühren oder wenn sie die Quaste an seinem Gewand berühren, dann werden sie geheilt. Ja, das ist auch eine Art von Glauben gewesen. Und für manche war das wirklich schwierig, das dann in die Praxis umzusetzen, weil wenn jemand unrein war, durfte er gar nicht unter die Leute gehen. Und wenn sie ihn erwischen, dann würde er gesteinigt werden. Also das wussten die ganz genau. Und dann diese Hürde zu überwinden, ich gehe aber trotzdem hin, weil den, wenn ich berühre, werde ich geheilt. Also die haben alles auf eine Karte gesetzt. Entweder ich werde jetzt zu Tode gesteinigt oder ich werde geheilt. Also die mussten da schon Glauben aufbringen und Ängste überwinden. Der Gegenspieler vom Glauben ist die Angst. Angst und Sorge ist der Feind des Glaubens. Zusammen mit der Lüge und des Irrtums natürlich. Okay, aber wenn wir Jesus immer besser kennenlernen, dann hat der Glaube Raum. Weil wenn du ein Vertrauen in ihn hast, ja, der kann das und der will das. Und ich kann ihn auch berühren durch meinen Glauben, weil er voller Liebe ist und voller Gnade ist und voller Wahrheit ist und er ist ja nicht fern, er ist ja da durch den Geist. Also wer Jesus wirklich kennt, der hat da kein Problem mit dem Glauben. Aber wer bloß von Jesus weiß, der hat oft ein Glaubensproblem. Weil dann funktioniert es nicht und dann kommt der Zweifel natürlich gerannt mit Hallo, hier bin ich. Sagst du das? Der Hans hat wieder Zeug erzählt. Das ist dann der Unterschied. Also lerne ihn immer besser kennen. Das soll dein Gebet sein, Jesus. Ich will dich noch viel, viel besser kennenlernen, wie du wirklich bist. Ich will dich berühren. Ich will mit dir in der Gemeinschaft sein. Ich brauche dich mehr denn je. Das macht den Unterschied. Dann wirst du ihn berühren. Dein Glaube wird ihn berühren. Matthäus 14, 36. Und sie baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden völlig geheilt. Also solche Kraft ging von diesem Jesus aus. Aber die Kraft wurde aus ihm rausgezogen durch den Glauben der Menschen, die ihn anrührten. Bei der blutflüssigen Frau war es ja so, dass die Jünger dann gesagt haben, ja, da drängen die Leute um dich und du sagst, wer hat mich angerührt. Also es haben ihn viele berührt. Aber die blutflüssige Frau hat ihn im Glauben berührt. Und dieser Glaube dieser Frau hat die Kraft aus Jesus regelrecht herausgesaugt. Darum hat Jesus gesagt, ich habe gespürt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Jesus wusste nicht einmal von der. Der wusste nicht, jetzt muss ich die heilen oder sonst was. Sie hat mit ihrem Glauben Jesus berührt und wurde geheilt. Und das hat Jesus gespürt. Da sehen wir, wenn Kraft Gottes fließt, dann kann man das spüren. Unbedingt kann man das spüren. Das soll man auch spüren. Und bei der blutflüssigen Frau heißt, sie hat sofort gemerkt, dass sie Heilung empfangen hat, dass sie geheilt wurde. Okay, also Glaube an den Erlöser. Einen richtigen Glauben an den Erlöser. Ein Glaube, der das Erlösungswerk Jesu, das er am Kreuz vollbracht hat, im Fokus hat. Da ist die Sühnung der Sünde. Da ist das Fundament für die Krankheit beseitigt worden. Und wenn die Sünde weg ist, muss die Krankheit weggehen. Da müssen wir uns so sehr stark immer auf das konzentrieren, was am Kreuz passiert ist. Das ist das A und O des Evangeliums. Das heißt einmal, das ist das Evangelium vom Kreuz. Ja, und oder Jesus im Himmel wird immer noch als Lamm angebetet. Das Lamm da auf dem Thron, wenn du die Offenbarung liest. Warum als Lamm? Ist er da nicht Lamm? Aber da sehen wir die Wertigkeit dieses Opfers, dieses Lamm Gottes. Okay, also die Strafe für die Sünde ist damit auch weg. Schwachheiten, Krankheiten, Gebrechen, Leiden, Schmerzen, alles lag auf dem Leib von Jesus. Und ich sage die Schrift, wir sind versöhnt mit Gott. Und die meisten denken, oh, Gott straft mich, wenn irgendwas nicht so läuft oder wenn jemand krank ist. So ist den Katholiken vor allen Dingen immer wieder gesagt worden. Oh, straf dich Gott mit. Und du musst es tragen, Gott hat dir das aufgelegt oder so. Nein, die Leute sind vom Teufel überwältigt, haben wir vorher gehört. Nicht von Gott gestraft, sondern vom Teufel überwältigt. Die Strafe lag nämlich auf Jesus. Das ist der Unterschied. Okay, der Petrus hat es ja klar gesagt, 1. Petrus 2, 24. Er, Jesus, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen oder Wunden ihr geheilt worden seid. Das ist doch eine Aussage. Die Sünden hat er an seinem Leib getragen, ans Holz, ans Kreuz. Und wir sind den Sünden mit ihm gestorben. Ja, und wer gestorben ist, wird auch nicht mehr gestraft. Und wer mit ihm wieder auferstanden ist, lebt in der Gerechtigkeit. Darum ist es in der Taufe ein Begraben und ein Wiederauferstehen. Und durch seine Striemen, durch sein Opfer, Striemen bezieht sich auf das Opfer, Blutopfer, sind wir geheilt worden. Oder Fleisch- und Blutopfer sind wir geheilt worden. Das ist der Fokus vom Evangelium. Und selbstgerechte Menschen haben da schwer. Selbstgerechte Menschen empfangen von Gott ganz schwer irgendwas. Also sie bauen auf eigene Werke und auf ihre eigene Gerechtigkeit, weil sie ja doch ja, so gut sind. Und ja, sie haben das wirklich kultiviert. Sie haben sich selber kultiviert. Sie sind in Ordnung, sie sind gute Menschen und sonst was. Aber sie bauen auf das. Und das ist ihr Problem. Und sie sehen eigentlich ja gar keine Notwendigkeit eines Erlösers oder einer Erlösung, weil wir sind ja eigentlich nicht schlecht. Ja? Meine gut, perfekt ist keiner, aber im Großen und Ganzen sind wir ja gute Leute. Und das ist Selbstgerechtigkeit. Das hilft einfach nicht. Ohne die Erlösung von Jesus klappt es nicht. Der Adams Sünde schlägt da durch. Der Mensch ist ein Sünder, egal was er tut oder nicht. Er hat das blöde Sündenzeug geerbt. Und damit hat er eben den Zugang zur Herrlichkeit nicht in der Tasche. Und das ist das Problem. Und die selbstgerechten Leute brauchen so eigentlich keinen Erlöser, weil sie ja eben auf das vertrauen, wie gut sie ja eigentlich sind. Okay, haben wir ein bisschen abgekommen. Aber wir haben ja gehört, dass der Glaube trainiert werden muss, dass der Glaube zurechtgerückt werden muss, dass der Glaube aufgebaut werden muss. Und dann stellt sich natürlich für uns die Frage, ja, wie kann ich nun meinen Glauben aufbauen? Wie kann ich ihn entwickeln? Da müssen wir erst einmal wissen, woher kommt der Glaube. Römer 10, 17 sagt uns, der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung des Wortes Christi, meint er das Evangelium, das Wort vom Kreuz. Da kommt der Glaube her. Der Glaube an Jesus, an den Erlöser, an die Erlösung. Also nicht bloß an Jesus, so ist ein guter Mann gewesen, ja prima, dass es den gegeben hat oder so. Nein, du musst an Jesus glauben als deinen Erlöser, als deinen Retter und deinen Herrn, als deinen Messias. Das ist der Glaube, der wirklich das Maß hochhält. So rundum irgendwas ein bisschen glauben, das tun viele. Aber es geht um die zentrale Botschaft. Und wenn du dich mit dem beschäftigst, mit dieser Botschaft vom Kreuz, entsteht ein Glaube in deinem Herzen. Weil der Heilige Geist dieses Evangelium einfach bestätigt. Und wenn du das immer beständig hörst, ja, ein beständiges Hören dieser Wahrheiten des Evangeliums, der Gnade und der Erlösung von der Sünde, Fluch, Strafe und Krankheit, dann baut sich da in deinem Herzen ein Glaube auf. Und irgendwann macht es plupp und es platzt auf und es ist real. Und plötzlich von innen heraus kommt es. Ja, du musst dich nicht mehr mit dem Kopf bemühen, ich muss aber jetzt glauben und da. Und einmal kommt der Zweifel, dann kommt der Glaube wieder. Das ist ein Hin und Her. Wenn das vom Herzen her einmal richtig Puff macht, dann ist es da. Und dann ist das eine ganz andere Sache. Es wird dieses ewig im Kopf hin und her schieben. Also aktiviere und trainiere deinen Glauben, bis dort diese Herzensüberzeugung entsteht, bis eben das aufplatzt und das für dich Realität wird. Da gehört natürlich auch das Aussprechen von dem dazu, was du glaubst. Ja, vor allem, wenn du im Kopf noch dieses Hin und Her hast, einmal glauben, einmal zweifeln, einmal hinterfragen, einmal vergessen, dann tu das einfach, dass du das, was du entschieden hast zu glauben, was du gelesen hast, nimmst als Glaubensbekenntnis, sprich sie laut aus, setz das Schwert des Geistes ein und du wirst den Sieg davontragen. Und nicht denken, wenn es einmal nicht ganz so gut läuft, dass du alles verspielt hast. Nein, dann setz wieder noch einen drauf. Ja, stell das vor wie bei einem Boxkampf. Einmal hat der Gegner die Oberhand und einmal bist du wieder der, der ihn niederknüppelt und K.O. schlägt oder so. Oder beim Ringkampf, Schultersieg. Aber der Sieg gehört uns, weil der Herr uns den Sieg bereits gegeben hat. Also Glaube der Wahrheiten Gottes, dass Jesus am Kreuz deine Sünde getilgt hat, gesühnt hat und damit auch gleich deine Krankheiten und Schwachheiten und Gebrechen mitgenommen hat. Ja, nicht den Lügen des Teufels glauben oder der Religion oder so Halbwahrheiten. Wie kämpft, wir haben oft gesagt, es kämpft die höhere Wahrheit gegen die niedrigere Wahrheit, die irdische Wahrheit, die Symptome und die Schmerzen. Sicherlich, wenn du irgendeine Krankheit hast oder Gebrechen und der Arzt dann das auch noch bestätigt hat, dann ist es ein Glaube, das ist da. Ja, das ist ein irdischer Verstandesglaube, aber der hat mit Gottes Glauben nichts zu tun. Deshalb soll man wegschauen von dem, was vor Augen ist, so schwer es auch manchmal fällt, vor allem wenn du Schmerzen hast, aber trotzdem hinschauen auf Jesus, was er getan hat, ist auch im Glauben aussprechen, auf das bauen und du wirst sehen, dass der Herr sein Wort bestätigt und dass die Schmerzen zurückgehen, dass Heilung sich einstellt, dass vielleicht ein böser Geist von dir verschwindet oder sonstiges. Auf jeden Fall beständig auf Jesus schauen und sich nicht abbringen lassen von dieser Wahrheit. Okay, was haben wir jetzt schon mit der blutflüssigen Frau? Also die gute Frau war zuerst bei vielen Ärzten, hat ihre Habe damit aufgewendet und hat keinen Nutzen davon gehabt, heißt es hier. Im Gegenteil, es ist noch schlimmer geworden. Kann man sich ja vorstellen, wenn man weiß, was die Ärzte früher alles für Methoden angewandt haben, da schlackerst dann eben mit den Ohren. Aber dann heißt es hier, als sie von Jesus gehört hatte. Das heißt, Glaube ist aufgesprungen in ihr. Sie hat von Jesus gehört. Hey, da gibt's einen, der kann mich vielleicht heilen. Und sie hat einen Glauben gehabt und hat eine Hoffnung gehabt, jetzt kann es doch gut tun. Ja, weil die war ja 12 Jahre hat sie diesen Blutfluss schon gehabt. Also ist nicht lustig, 12 Jahre und dann zu der Zeit. Aber jetzt hat sie Glauben, jetzt hat sie Hoffnung. Und sie sagte sich, ja, muss man auch wissen, sie hat innerlich beschlossen und wahrscheinlich hat sich auch gesagt, zumindest die Entscheidung getroffen, eine Glaubensentscheidung, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Wenn ich diesen Jesus berühre, dann werde ich geheilt. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte an ihrem Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Die hat es auch gleich gespannt. Die hat die Kraft gespürt, die hat gemerkt, hey, jetzt ist alles. Jetzt ist gut. Ja, und auch Jesus heißt es, und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war. Und er wandte sich um in der Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Ja, und das andere habe ich ja eh schon gesagt. Dann haben sie gesagt, ja, wieso? So viele Leute da, wie sagst du, wer hat mich angerührt? Und dann sagt er zu dieser Frau, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Jetzt sehen wir, dein Glaube, der Glaube dieser Frau hat das ausgemacht. Nicht Jesus, Jesus hatte die Kraft, und das sind die zwei Dinge, die zusammengehören. Jesus hat die Kraft in sich und die Frau hatte den Glauben in sich. Und als diese Verbindung mit dem Griff an sein Gewand, da hat die Verbindung hergestellt und zack, ist die Heilung gekommen. Jetzt ist das Problem, weil er Jesus nicht mehr körperlich anwesend ist, ihn zu berühren im Geist. Es ist noch so, wenn du jetzt einen Berufenen, einen von Gott ausgestatteten Apostel, Propheten, Hirten oder sonstigen einen Heilungsdiener vor dir hast und den berührst, dann kann es auch so funktionieren. Und er ist auch körperlich da. Und da hat die Gemeinde Jesu einen großen Mangel. Es sind kaum Leute da, die wirklich mit anständiger Heilungskraft ausgestattet sind. Und wenn die nicht ausgestattet sind, dann kannst du hinlangen, wie du willst, dann funktioniert es nicht. Das ist das Problem der ganzen Sache. Das ist aber ein Thema für das nächste Mal. Da machen wir dann über diese Schiene weiter. Aber heute wollen wir uns mit dem auseinandersetzen, wie wir Jesus selber berühren können, auch heutzutage. Auf jeden Fall sehen wir, durch den Glauben kann man aus Jesus die Heilung herausziehen. Und es war notwendig, dieser Glaube und auch das Sagen, sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Diese Glaubensentscheidung hat sie getroffen, hat überwunden, hat sich unter die Leute gemischt, obwohl sie das nicht durfte, und hat es getan. Und es hat funktioniert. Und heutzutage müssen wir Jesus berühren im Bereich des Geistes. Darum sage ich also oft, dass es wichtig ist für uns Christen, dass wir lernen, in den Bereich des Geistes zu gehen, um dort Jesus berühren und zu empfangen, was wir brauchen. Es ist ja einfach wichtig, vor allem dann, wenn man ja sieht, es sind sehr wenig richtig gut ausgestattete Leute in der Gemeinde, Apostel, Propheten, Hirten und Evangelisten, die mit Geistesgaben ausgestattet sind. Das ist Mangelware. Das ist etwas, wo wir uns im Gebet öfter mal intensiver auseinandersetzen müssen, damit der Herr solche Leute ausstattet und ausstatten kann, weil es notwendig ist, ganz ehrlich gesagt. Es ist einfach notwendig. Der Paulus schreibt im 2. Korinther 5,16, wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Also, wir haben die Leute damals, haben Jesus nach dem Fleisch gekannt, also eben, was er körperlich da war, bis zur Himmelfahrt oder bis zur Kreuzigung und Auferstehung. Und dann war er halt wieder weg aus dem natürlichen Bereich. Aber das heißt nicht, dass er ganz weg war, unerreichbar. Das ist auch so eine Lüge des Teufels. Der ist jetzt so im Himmel oben, dann haben wir keine Chance. Der ist jetzt ganz weit weg und irgendwann kommt er dann vielleicht wieder. Das ist auch eine dicke Lüge, weil er ist nicht irgendwo weit weg, sondern er ist nur im Bereich des Geistes jetzt. Nicht mehr körperlich, sondern geistlich anwesend. Also siehst du, wie er zu Paulus begegnet ist. Paulus hat ihn sogar verfolgt, hat die Gemeinde verfolgt, wollte die Leute sogar umbringen. Und Jesus ist ihm begegnet. Da sehen wir, er ist da. Und öfter in der Apostelgeschichte kannst du nachlesen, wie Jesus den Menschen erschienen ist. Aber halt einfach im Geist ist er erschienen. Er hat sich im Geist offenbart, nicht mehr körperlich. Und das ist für die fleischlichen Christen, die nur auf der natürlichen Ebene zu Hause sind, ein Problem. Weil auf der natürlichen Ebene kannst du nicht berühren. Du kannst deine eigene Hand berühren, du kannst deinen Partner berühren, du kannst deinen Schreibtisch berühren oder irgendwas, was halt im Natürlichen da ist, kannst du berühren, aber du kannst damit Jesus nicht berühren. Also geht's nur über die Schiene des Geistes. Und dann sind die Leute frustriert und sagen, ja, wenn doch nur der Jesus hier wäre, dann würde ich vielleicht geheilt. Aber ja, der ist ja wieder noch nicht da, so ungefähr. Aber er ist überall im Geist anwesend. Das musst du sehen und verstehen. Er ist da. Ja, wenn du ins Gebet gehst, dann ist Jesus da. Wenn du seinen Namen anrufst, ist Jesus da. Das Problem liegt nicht bei Jesus. Das Problem liegt oft an dem, dass die Menschen, die Christen, das nicht verstehen und im Glauben das nicht so sehen können. Und dann ist die Blockade da und dann kannst du ihn nicht berühren. Und dann funktioniert es nicht. Also das ist das existenziell Wichtige, das die Christenheit erkennen muss und lernen muss, zu ihm hinzutreten, ihm berühren oder ihm dein Anliegen sagen, dass du es ihm ins Ohr flüsterst, nicht von Ferne ein E-Mail hinschickst oder Hallo, Hallo, sondern dass du ihm dein Gebetsanliegen persönlich sagst. Das heißt nämlich sogar in der Bibel, Christus in uns, das ist das Geheimnis, Kolosser 1,27. Also kann keiner behaupten, ja, der Jesus ist ja nicht da, der ist ja irgendwo ganz weit weg im Himmel und vielleicht, wenn wir Glück haben, kommt er ja wieder. Nein, Christus ist in uns. Enger geht's fast nicht. Er ist in dir, er ist in mir, wenn du von Neuem geboren bist. Aber im Geist. Und deshalb muss man im Geist ihn berühren, im Geist ihn suchen. Und das ist das, was ich predige und was wir alle miteinander auch lernen und üben und ja, dann auch erfolgreich sein werden. Paulus schreibt dann im Epheser 3,20, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Und das ist eine Aussage. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Und so stark wie Kraft in dir wirkt, umso stärker ist auch das Maß des Wirkens dann in deinen Gebetserhörungen. Du musst wissen, dass es in dir ist und dass du in dir Kraft hast, die Jesus in dich hineingelegt hat, die du freisetzen kannst, damit eben auch in dem Fall Heilung geschieht oder auch sonstige Segnungen geschehen, wenn du betest. Oder Hebräer 4,16, haben wir auch schon oft gehört. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Ja, wo ist denn nun der Thron der Gnade? Wo muss ich da hinfahren? Welchen Flieger muss ich buchen? Keinen. Er ist im Bereich des Geistes. Da kannst du hinzutreten. Zum Thron der Gnade, auf dem sitzt Jesus. Von dem aus regiert Jesus und er regiert von dort aus in Gnade und in Barmherzigkeit. Weil sonst wäre es nicht der Thron der Gnade, sondern es wäre vielleicht der Thron des Gerichts oder so. Nein, Es ist für uns der Thron der Gnade. Und hier sagt der Hebräerbrief, dass wir freimütig hinzutreten sollen. Also es ist machbar, es ist möglich. Wir müssen bloß so denken, dass es möglich ist. Weil wenn du nicht so denkst, glaubst du es auch nicht so, dann tust du es auch nicht so. Und dann funktioniert es irgendwo nicht so. Und das ist auch nicht gut. Wir wollen ja, dass unsere Gebete erfolgreich sind, dass Heilungen und Zeichen und Wunder in unserem Leben geschehen. Und dieses Hinzutreten, das erschafft uns auch wieder dieses Sündopfer. Wenn wir auf das schauen, auf das Sündopfer, auf das, was am Kreuz geschehen ist, das ist das Ticket. Wer da hinschaut, der hat den Zugang. Wer da hinschaut, was das Opfer getan hat, ist frei von der Sünde, ist frei von den ganzen Hindernissen, der hat diese Freimütigkeit hin zum Zugang zum Thron der Gnade. Und das Lamm Gottes hat eben das alles für dich erworben, hat dir das Ticket gegeben, Zugang mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade. Also schau auf das Opfer und am Kreuz und vor allem ganz wichtig zu wissen, auch Adams Sünde wurde auf das Opfer gelegt. Nicht bloß deine Sünden, sondern Adams Sünde wurde auf dieses Opferlamm gelegt. Und sie wurde von dir weggetan. Die liegt nicht mehr auf dir, die ist weggetan. Wenn du das am Kreuz sehen kannst, ist es von dir weg. Sie liegt auf dem Opfer. Und so bietet dir Jesus ein Tauschgeschäft an eigentlich. Oder jedem Glaubenden. Und sagt, gib mir deine Krankheiten und ich schenke dir meine Gesundheit. Genauso wie du hast ihm deine Sünde gegeben, so hat er dir seine Gerechtigkeit gegeben. Das ist ein Tauschgeschäft dort am Kreuz. Und das bietet Jesus den Glaubenden an. Ja, so lautet der Deal, gib mir deine Krankheiten, ich schenke dir meine Gesundheit. Jesus war vollkommen gesund. Er war ein perfektes Opfer, er war ein perfekt gesunder Mensch. Der hatte nichts, was Krankheit sein sollte, nichts. Er war körperlich perfekt. Und so schauen wir eben dieses Opfer an. Wie die Israeliten, die auf der Ehe eine Schlange schauten, die Mose an einem Stab erhöht hat, die wurden geheilt. Ihnen wurde vergeben und sie wurden geheilt. Johannes 3,14 kannst du es nachlesen und auch im 4. Mose 21, 8 und 9. Und genauso schauen wir jetzt auf dieses Opfer, nicht mehr auf die Schlange am Stab, sondern auf das Sündopfer am Kreuz. Und so empfangen wir Vergebung und da können wir auch eben Heilung empfangen. Diesen Deal mit Jesus können wir eingehen. Das Angebot steht. Und das gilt auch für alle anderen Segnungen, die Jesus am Kreuz erworben hat. Aber gut, heute haben wir hauptsächlich beim Thema Heilung. Und wenn wir das ein bisschen durchkauen am Kreuz, was vorher so passiert ist. Jesus hat ja die Strafe von den Römern bekommen. 39 Peitschenhiebe, weniger einen. Und ich habe einmal gelesen, ich kann es jetzt nicht beweisen, ob das tatsächlich so ist, dass es die 39 Grundkrankheiten gibt. Und auf dem praktisch alle anderen Grundkrankheiten aufbauen. Ich kann das jetzt nicht beweisen, aber für mich ist das ja ganz interessant. Also wurden diese Grundkrankheiten auf den Rücken von Jesus geschlagen. Ja, stell dir das einmal bildlich vor, wie deine Krankheit auf seinen Rücken gepeitscht wurde. Zack, bumm, drauf. Das heißt im Jesaja einmal, Jesaja 50,6, ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Also Jesus hat seinen Rücken dargeboten. Schlagt es mir rauf. Ich bin jetzt das Opfer. Schlagt mir die Krankheiten auf meinen Rücken. Ich will sie für die Leute tragen. Also ein richtiges Angebot von Jesus. Ja, er war nicht begeistert wahrscheinlich. Und es hat ihm furchtbar wehgetan. Aber er hat sich für dich und für mich geopfert, um unsere Krankheiten zu tragen. Peitschen mit spitzigen Dornen oder was drin. Das hat ihm das Fleisch vom Rücken gerissen. Aber dafür hat er es getan, damit wir Heilung empfangen können. Er hat seinen Rücken den Schlagenden dargeboten. Ja, seine Wangen den Raufenden, weil sie ihm den Bart ausgerissen haben. Und sein Angesicht hat er nicht vor Schmähungen und Speichel verborgen, weil sie ihn ins Gesicht gespuckt haben. Also ist schon heftig, was sie mit dem Mann gemacht haben. Aber um unsretwillen. Und so sagt er heute zu dir, gib mir doch deine Sünden. Gib mir deine Krankheiten. Gib mir deine Gebundenheiten. Dafür bin ich da. Dafür war ich da und dafür bin ich da als Opfer. Das sagt Jesus zu jedem Glaubenden. Gib's mir, du musst es nicht mehr selber tragen. Und dann bist du dran am Zug und sagst, ich lege jetzt alles auf dich her, auf dieses perfekte, makellose Opfer. diese jene Krankheit und dieses Problem und diese Sorge und dies, wie es auch heißt in der Schrift, alle Sorgen auf Jesus werfen. Dann musst du das noch detaillierter sehen, du wirfst es auf das Opfer. Ja, nicht auf Jesus, der umherzieht, sondern auf den Sündenbock. Ja, Jesus war der Sündenbock. Auf den werfen wir die Sorgen und die Ängste und die Probleme und die Krankheiten und die Sünden. Und vor allem immer sehen, Adams Sünde ist auf ihm gesühnt worden und damit nicht mehr auf dir. Ganz wichtig zu wissen, Adams Sünde, die Grundsünde, die Ursünde, das Problem, das die ganze Welt in Schwierigkeiten gebracht hat, wurde auf dieses Opfer gelegt. Und dieses Opfer war perfekt, makellos. Und jetzt der nächste Schritt, jetzt empfängst du von ihm. Zuerst legst du es auf ihm und dann kommt seine Makellosigkeit, seine perfekte Gesundheit auf dich. Das ist dann die Retoure. Der Tausch, ja, das Geschäft soll schon in zwei Richtungen gehen. Aber erst bist du dran, alles auf ihn, und dann bist du wieder dran, dass du auch willst oder auf Empfang schaltest. Jesus will das so für dich und für mich. Er hat es ja gezeigt, als er auf Erden war. Er hat keinen abgelehnt. Er hat gesagt, ich will, sei gereinigt. Ja, und dafür hat sich Jesus geopfert, für alle Menschen. Und so geht seine perfekte Makellosigkeit, seine vollkommene Gesundheit fließt auf dich über. Sein Reichtum fließt auf dich über, weil deine Armut auf ihn gekommen ist. Deine Sünde geht auf ihm und seine Gerechtigkeit auf dich, obwohl du nicht perfekt bist. Aber es zählt, was er getan hat. Er ist das dafür vorgesehene Opfer. Das hat Gott sich ausgedacht. Es gab keine andere Lösung für das Problem dieser Welt. Und so wie du deine Hände auf dieses Opfer legst im Glauben und es auf ihn überträgst, so wie die damals im Alten Testament auf diesen Sündenbock ihre Hände gelegt haben und die Sünden draufgelegt haben und die Krankheiten, so legt jetzt Jesus seine Hände auf dich. Und so empfängst du von ihm diese Gerechtigkeit, den Segen, die Gesundheit und seine Fülle. Und so kannst du so in der Art beten zum Beispiel und sagst, Jesus, ich lege jetzt alle meine Krankheiten, Schwachheiten, Gebrechen auf dich. Du hast dich für mich geopfert. Und jetzt empfange ich von dir, Herr, deine Gesundheit und Makellosigkeit für meinen Körper. Ich empfange Gnade aus deiner himmlischen Fülle zur Heilung meines ganzen Leibes. Also das ist jetzt ein Beispiel, aber du kannst es für dich, für deine Situation entsprechend anpassen. Und nicht bloß für Heilung, sondern auch alle anderen Dinge, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Wie eben gesagt, es heißt ja in der Schrift, er wurde zur Armut, damit wir durch seine Armut reich würden, das heißt gesegnet würden. Und wenn in deinem Leben Mangel ist und der Segen fehlt, dann schau wieder dorthin. Dort ist das Problem gelöst worden. Und wenn du die Problemlösung in deinem Leben erleben willst, dann musst du dort auch hingehen, an diesen Ort. Und wir haben letztes Mal gesagt, an diesen Sühneort. Ja, das Sühneort. Dort ist alles vollbracht. Das ist das Evangelium. Und lass dich nicht von Nebenschauplätzen in christlichen Kreisen abbringen von dieser Situation dort am Kreuz. Das ist das A und O der ganzen Sache. Und dahin schauen, das baut deinen Glauben auf. Und auch zum Beispiel, wenn du das Abendmahl machst, dann muss sich das um diese zentrale Sache am Kreuz drehen. Weil dort hat er sein Fleisch für dich geopfert, sein gesundes, perfektes Fleisch hat er für dich geopfert, damit du es essen kannst. Ja, in Form von Brot, ja, nicht in Form von Menschenfleisch, sondern in Form von Brot hat es dir gegeben. Aber im Glauben ist zu sehen, ist es eben auf sein Fleisch. Du nimmst seine Gesundheit in dich auf. Ja, du isst sein gesundes, makelloses Fleisch und du trinkst sein sündloses Blut. Du nimmst es in dich auf, da ist das Abendmahl eine ganz gute Hilfestellung für deinen Glauben. Aber es muss nicht unbedingt das Abendmahl sein, auch so. Wenn du das im Glauben sehen kannst, wird es anfangen zu wirken. Und jetzt kommt der Teil, der vielleicht das größte Hindernis dann noch ist. Weil der Mensch will immer, I like sofort. Und wenn es nicht gleich so funktioniert, dann glaube ich es nicht. Dann hat jetzt der Hans wieder Zeug erzählt. Freilich, bei Jesus ist es immer gleich geschehen. Er war auch schon perfekt. Wir haben ja noch beim Lernen. Bei den Jüngern hat es auch nicht gleich so funktioniert. Aber sie haben es auch gelernt. Sie sind dann auch ausgestattet worden mit geistlichen Gaben und solchen Heilungsgaben und so weiter. Aber sie mussten auch erst lernen und trainieren. Sie hatten natürlich den besten Lehrer, den besten Trainer, den es nur gibt. Und man tut sich schon auch ein bisschen leichter, wenn man es dann auch sieht, wie die Sachen funktionieren. Aber wir können es ja auch zumindest so sehen, wenn wir es lesen in der Bibel und uns das ein bisschen vorstellen oder auch dementsprechend den Film anschauen. Das hilft uns da schon weiter. Und uns erinnern an Heilungssachen oder Segnungen, die in unserem eigenen Leben oder im Bekanntenkreis schon passiert sind. Dann gibt es deinem Glauben auch wieder ein bisschen Rückenwind. Aber wie gesagt, das A und O ist hinschauen auf das, was am Kreuz passiert ist. Auf dieses Ziel arbeiten wir hin. Also, wenn es nicht gleich funktioniert, lass nicht dein Glauben in den Keller rauschen und fang an zu zweifeln oder zu schimpfen oder sonst was, sondern bleib dabei, trainier deinen Glauben, bau ihn auf und lass ihn nicht in den Keller fallen. Fakt ist, es ist vollbracht. Das Erlösungswerk ist vollbracht. Er hat alle Krankheiten und Sünden und Gebrechen und so weiter getragen. Das ist Fakt. Und wer das im Glauben annehmen kann und im Herzen des Fallen verankert, eine Überzeugung entwickelt, für den wird es auch Realität und es werden sich auch Befreiungen, Heilungen, Segnungen und so weiter einstellen. Gebetserhörungen werden an der Tagesordnung sein, werden normal sein. Ja, nicht, dass man ja, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn, sondern es soll eigentlich so sein, du betest und es wird erhört. Und wenn du was betest, was nicht im Gottes Plan ist, dann kriegst du Antwort. Und er sagt, hey, so nicht, aber andersrum. Er hat oft andere Lösungen für das Problem, aber er ist nie so, dass er sagt, nein, dein Problem interessiert mich nicht, da bin ich nicht zuständig. Er ist für dich. Und wer im Glauben kommt, kann auch im Glauben empfangen und dann wird es auch sichtbar. Und in der Kraft, in der Salbung werden wir dann auch zunehmen. Ja, Gott kann nicht Menschen mit Kraft oder mit großer Kraft salben, die von Lügen und Irrtum verführt sind. Da käme nur Chaos draus. Also das funktioniert nicht so. Es wäre so ungefähr, wie wenn man jemanden, der nicht einmal einen Führerschein hat und nicht Auto fahren kann, in einem Ferrari sitzt und dann sagt, jetzt fahr los. Da kommt auch nichts Gescheites raus. Also er muss dann schon trainiert sein, wie man mit so einem Gefährt umgeht. Und so müssen auch wir trainiert sein, wie man mit geistlichen Dingen umgeht, wie man sie einsetzt, ohne damit Schaden zu erleiden. Aber wie gesagt, bleib dran. Bleib dran an der Sache. Widerstehe dem Feind, entlarve seine Lügen, vertraue auf das Evangelium, vertraue auf das Wort vom Kreuz. Nimm da deine Geduld und deine Ausdauer mit hinein in einer Hartnäckigkeit. Also nicht die komische Geduld, ach, jetzt warten wir mal, der Herr wird schon irgendwie was tun, ich bin da ganz relaxed und entspannt und geduldig. Na, da wartest du bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, wer aber dranbleibt im Glauben, in Geduld und Ausharren und Ausdauer in dem Herr, ich will da mehr wissen, ich will da lernen, ich will da zunehmen an dieser Kraft und diesen geistlichen Dingen. Das ist die Geduld, die gemeint ist. Ja, der legt nämlich da eine Art Glauben an den Tag, den Gott gefällt. Bei Abraham ist auch nicht sofort passiert, dass er die Verheißung bekommen hat, dass er einen Sohn bekommt und er schon fast 100 Jahre alt war. Da heißt es im Römer 4,19, zieht sich der Paulus auf diese Sache und schreibt hier, und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war und das Absterben des Mutterleibes der Sarah, und er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war der vollen Gewissheit, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Das ist doch eine Aussage, oder? Der Abraham war der Gewissheit, er war eine Herzensüberzeugung gehabt, was Gott mir zugesagt hat, das kann er und wird er auch tun. Er zweifelte nicht durch Unglauben an dieser Verheißung. Ja, und was hat er getan? Er wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Also wenn du Gott weiterhin die Ehre gibst, ihn preist und dankst und anbetest und auf das Opfer schaust, dann kommt es zustande, was er dir zugesagt hat. Und dieser Stolperstein für die Christen, ja, wenn nicht gleich alles vollkommen sichtbar ist, dann meinen sie, nichts ist passiert. Und das stimmt halt einfach nicht. Und dann wird ihnen gesagt, ja, zweimal beten, das ist ja Unglaube, das darf man nicht, und dann zweifelst du ja und so. Nein, geh so oft in den Bereich des Geistes und bete und suche den Herrn und preise ihn, geh unter die Kraft Gottes und deine Heilung wird vielleicht Stück für Stück zustande kommen. Es ist immer noch besser, Stück für Stück, schön langsam, als gar nicht, oder? Also wenn du Heilung brauchst, dann bete und bleib dran und hör nicht bei halber Strecke auf. Ist ein bisschen besser geworden, passt schon wieder. Nein, es soll ganz gesund werden. Jesus war nämlich nicht halb gesund, sondern er war ganz gesund, er war perfekt und genau so will er, dass wir auch sind. Höre dir die Botschaft vom Kreuz so oft und so intensiv an, bis es lebendig wird. Bis du dich nicht mehr bemühen musst, es zu glauben, weil es dir in Fleisch und Blut übergegangen ist, weil es für dich sonnenklar ist. Und weil du weißt, wenn du betest, wird der Herr das tun. Ja, dieses Evangelium muss ein Teil von dir werden. Ein inneres Bewusstsein ohne ein Wenn und ohne ein Aber, ohne einen Zweifel, ohne eine Lüge. Und dann wird es auch seine Frucht bringen und dann wirst du auch begeistert sein über das Evangelium. Du wirst begeistert sein und dann wirst du nicht mehr warten, bis irgendwann einmal ein Lobpreisabend ist, sondern dann wirst du den Herrn preisen, wo du gehst und stehst. Da wird Lobpreis und Dank und Anbetung aus dir strömen. Ja, da wirst du nicht mehr schweigen können. Wie sie heißt in meinem Lied, ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast. Und wenn du auf dieses Evangelium schaust, auf dieses Werk am Kreuz, dann wirst du nicht mehr schweigen können, wenn es dich mal so richtig getoucht hat, wenn es dich so richtig ergriffen hat. Okay, also, ohne Glauben geht's nicht. Glaube ist unser Part. Das Wort Gottes und der Heilige Geist hilft dir dabei, Glauben aufzubauen, Glauben zurechtzurücken. Also ohne Glauben, sagt Hebräer 10, 38, können wir Gott nicht wohlgefallen. Also darum trainieren wir unseren Glauben und passen unseren Glauben an das Evangelium an, an das Wort. Ja, nicht an das Alte Testament und nicht an irgendwas, sondern wir passen unseren Glauben an das Werk von Jesus an. Ja, nicht irgendwelchen Vorstellungen, Meinungen, Erfahrungen, schlauen Predigten oder sonst was. Eine Predigt ist gut und recht, aber ist nicht die Garantie, dass es stimmt. Es gibt, was da weltweit jede Woche und jeden Sonntag gepredigt wird, der Wahnsinn, ob gut oder schlecht, möchte ich jetzt nicht mehr sagen, aber so viel. Aber die Frucht fehlt. Es kommt zu wenig dabei raus und das ist das Schlimme. Er sagt für mich, da stimmt was nicht an der Botschaft. Es ist eine Botschaft, die Gott nicht mit Kraft bestätigen kann. Also brauchen wir eine Botschaft, die der Herr mit Kraft bestätigen kann. Und dies ist die Botschaft vom Kreuz. Ja, und darin steht wahrer Glaube. Und 2. Petrus 1,1 sagt, dass dieser kostbarer Glaube ist in Gottes Augen. Ja, ein kostbarer Glaube. Also nicht irgendein Glaube, sondern ein kostbarer Glaube. Und durch den Glauben kannst du dich einfach auch auf diese geistliche Ebene bewegen, wo du ihn berühren kannst, wo du in seine Gemeinschaft kommst, wo du deine Gebete ihm ins Ohr flüstern kannst und wo er sagt, ja, ich will. Und das ist ausschlaggebend für die ganze Sache. Okay, jetzt bin ich ziemlich überschritten an Zeit. Ich höre jetzt einfach auf. Mit dem Thema machen wir nächstes Mal nochmal weiter. Vielleicht auch nochmal ein bisschen wiederholen, weil es ein ganz wichtiges Thema ist. Und bitte das Thema jetzt nicht einfach hinterher abhaken, haben wir wieder einen Hauskreis gehabt, gut war's, passt schon, abhaken, vergessen, sondern beschäftige dich mit dem Thema. Beschäftige dich mit Jesus. Beschäftige dich mit dem geistlichen Bereich. Überprüfe mal, was du wirklich glaubst, damit du korrigieren kannst, die ganze Sache. Okay, red einfach und red. Jetzt machen wir noch trotzdem ein bisschen Lobpreis. Heute habe